Leute, jetzt Essen weg vom Tisch. Es geht los hier.
Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Einmal noch zu Ende kauen, Blume, und dann können wir aber, oder?
Ja, ich bin soweit.
Schrei mich nicht an.
Soll ich das Intro spielen? In der Zeit kannst du dann nochmal runterschlucken.
Bereit, wenn sie es sind.
Gut, dann hier das Intro.
Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
Herzlich willkommen, lieber Blume, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Der Podcast findet statt, während in Italien die Olympischen Spiele stattfinden. Und ich bin ja ein ganz großer Sportfan, vor allen Dingen am Fernseher. Und habe, haben Sie das mitbekommen? Wissen Sie, wer der norwegische Biathlet Sturla Holm Lægreid ist? Ich hoffe, ich habe das jetzt norwegisch richtig ausgesprochen. Sturla Holm Lægreid. Der hat also praktisch Bronze im Einzel über 20 Kilometer gewonnen. Biathlet, die langweiligste Sportart der Welt. Und dann hat er eben dieses Interview gegeben. Und das ist so komisch. Ich muss Ihnen das sagen. Er hat gesagt, vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen, sagte der 28-Jährige und weinte. Die schönste, tollste Person der Welt. Person. Aber vor 3 Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu. Also das, und da habe ich gedacht, und deshalb, darüber wollte ich mit Ihnen reden, gar nicht über Sport, dafür interessiere ich mich nämlich nicht, sondern über die Jugend und die Liebe. So ist es, wenn man jung ist. Verstehen Sie, vor einem halben Jahr trifft man die Liebe seines Lebens und vor 3 Monaten macht man den Fehler seines Lebens. Alles in so kurzer Zeit. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit, Blume?
Absolut. Ich habe nie eine Bronzemedaille im Biathlon gewonnen. Ich habe meinen 20 Kilometer Marsch mit Rucksack und Gepäck echt bei der Bundeswehr gemacht. Das war schon hart.
Oh.
Aber es bietet mir die Gelegenheit, dieses Beispiel eines Bekenntnisses, das weltweit für Furore gesorgt hat. Es ist jetzt auch für den Kollegen ein bisschen nach hinten losgegangen, weil alle meinten, ey, kannst du uns mal in Ruhe lassen mit dem Quatsch? Und was soll deine Freundin von dir denken?
Aber die hat sich geäußert. Auch dieses, wir leben in der Echtzeit.
In einem öffentlichen Zeitalter.
Wir leben in der Echtzeit. Und die Frau, die namenlos bleiben wollte, hat gesagt, sie hätte das gehört. Und es sei auch schon nett, so eine Liebeserklärung vor der ganzen Welt. Aber so einfach sei es alles nicht. Und sie wisse noch nicht genau, wie sie sich verhalten.
Vollkommen richtig. Kluge Frau. Sehr, sehr kluge Frau.
Vielleicht, das sollte man jetzt nicht. Vielleicht ist sie einfach viel, viel klüger als er. Ja. Weil er offensichtlich bei ihm, vielleicht reicht es bei ihm gerade für 20 Kilometer Biathlon. Im Einzel.
So. Aber Bekenntnis öffentlich, das führt mich zu dem ernsten Thema rund um Olympia. Denn der ukrainische Skeleton-Athlet, der ganz gute Chancen auf einen Medaillenrang hatte, wollte sich dabei einen Helm aufsetzen, auf dem andere Olympioniken oder junge Sportler aus der Ukraine mit ihren ganz normalen Fotos, Porträtfotos abgebildet waren, die aber eben nicht teilnehmen konnten, weil sie nie mehr an irgendetwas teilnehmen werden, weil sie nämlich tot sind. Gestorben in dem Krieg, den Wladimir Putin über dieses Land gebracht hat. Und der Mann wollte das quasi als Geste, als Statement, als wie sie es jetzt immer gleich bezeichnen wollen, durch diesen Eiskanal tragen bei seiner Fahrt mit 130 km/h durch diese Röhre und ist daran gehindert worden. Von einem, wie ich finde, von oben bis unten amoralischen, vollkorrupten IOC, die gesagt haben, nee, Politik lassen wir hier mal außen vor. Das machen wir jetzt mal nicht mehr. Wie kommen wir denn daran, jetzt auch noch an Tote zu denken? Und dann ist er disqualifiziert worden. Der hat also seine Medaillenchancen geopfert für dieses Statement, das er machen wollte, das er letztlich natürlich jetzt auch gemacht hat, obwohl er gar nicht durch den Kanal gefahren ist, in dem Helm mit diesen Fotos ist wirklich hinlänglich gefilmt worden. Aber ist das nicht eine Sauerei vom IOC?
Ja, es wird Sie nicht wundern, dass ich das anders sehe, denn
doch. Das wundert mich.
Es gibt ja diese Regel, ich habe jetzt den Paragraphen 50, Artikel irgendwas, 50, keine Ahnung, dieses Reglements nicht wörtlich im Kopf, aber da steht im Prinzip drin, dass man genau das, was er da machen wollte, nicht darf.
Und ich kann, darf ich kurz zitieren, damit wir wissen, worüber wir reden. Genau. Also verboten nach Artikel 50 dieses komischen IOC-Statutes, das witzigerweise so Schmieren, Korruption und sowas gar nicht unter Strafe stellt, witzig, naja, egal. Politische, religiöse oder rassistische Propaganda ist während der Spiele verboten.
So. Ja, so, und was, das finden Sie falsch. Sie finden also, dass jeder Athlet die Olympischen Spiele als Bühne für rassistische, religiöse oder politische Propaganda nutzen
Nein.
soll.
Naja, Nein, weil ich hatte nur das Gefühl, dass ein Helm, der durchaus dezent die Porträtfotos von Toten im Gedenken an diese zeigt, das ist wieder rassistisch.
Das war kein politisches Statement, meinen Sie?
Es ist ein politisches Statement und da beginnt es natürlich auch ein bisschen zu atmen, denn manche von politischen Statements sind dann auch schon mal zugelassen worden. Da hat dann das IOC ein Auge zugedrückt. Hier wiederum witzigerweise nicht. Und das ist umso weniger verständlich, finde ich, weil ja Russland von diesen Spielen als Russland ausgeschlossen ist. Also man hat ja schon politisch auf diesen Überfall, diesen Krieg reagiert. Und das lässt man aber jetzt nicht zu. Das müssen Sie mir mal erklären.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Blome, ich weiß nicht, ich komme bei dem Thema nicht richtig auf Betriebstemperatur. Sie wollen offensichtlich das instrumentalisieren, ganz genauso wie dieser Athlet, der er ist ein Aktivist, er ist ein Sportler, er ist ein Ukrainer, er ist ein Aktivist, alles gut, soll er auch machen, aber nicht während er diesen Sport ausübt, beziehungsweise macht er ja auch nicht, denn er wurde auch disqualifiziert. So ist es dann halt. Er kannte ja das Risiko und hat das ja bewusst eingegangen, weil er ja auch diesen Eklat wollte. Das Ganze ist eine Provokation, die ist auch geglückt. So funktioniert es halt. Dass es diese Regel gibt, finde ich vollkommen richtig, denn es gibt, ich weiß nicht, 96 Länder oder so machen da mit. Und ich bin ganz sicher, dass es in ganz, ganz vielen dieser Länder wirklich wichtige, und das meine ich jetzt wirklich ohne Sarkasmus und ohne Spaß, wichtige, noble, bedeutende Anliegen gibt, für die es sich lohnt, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Und wenn jeder einzelne dieser Athleten eins von diesen wichtigen, noblen Anliegen sich aussucht und es in irgendeiner Form auf seinem Körper, seiner Sportkleidung, seinem Sportgerät irgendwie zur Geltung bringt, dann wird das eine ganz schön bunte und ganz schön kontroverse und ehrlich gesagt auch ganz schön wirre Veranstaltung. Und letztlich handelt es sich um einen Sportwettbewerb. Und wenn Sie nicht begreifen, dass diese die Übermoralisierung, die Überpolitisierung, das permanente Bekenntniszwingen, ehrlich gesagt falsch ist, auch kontraproduktiv ist und auch den Leuten inzwischen wirklich auf den Sack geht. Mir geht es auf die Nerven. Lassen Sie Sport Sport sein und lassen Sie die Diskussion über die Ukraine dort stattfinden, wo sie stattfinden. Und sie finden wirklich überall statt. Und wir geben Milliarden für die Ukraine aus. Man kann jetzt nicht sagen, nein, sorry. Man kann nicht sagen, dass der Krieg in der Ukraine ein irgendwie unterbelichtetes Thema in der Öffentlichkeit ist.
Aber sagt doch niemand.
Ja, aber warum muss es dann auch noch beim Skeleton sein? Können Sie mir das mal erklären?
Nein, Sie zäumen es falsch rum auf.
Ah ja?
Warum soll es verboten sein? Es muss natürlich nicht sein. Niemand übrigens, um einen weiteren Begriff aufzunehmen, den Sie genannt haben, niemand wird zu einem Bekenntnis gezwungen. Der Mann fährt mit seinem Helm. Das ist seine ganz private Art und Weise, Trauer zu zeigen. Und ja, er möchte sicherlich auch eine Botschaft senden, aber also es überrascht mich jetzt nicht, dass ein ukrainischer Ukrainer ein Pro-Ukrainer ist. Das ist halt wahrscheinlich in der Natur der Dinge gegeben. Das als Aktivismus.
Ja, aber was ich interessant finde, ganz kurz, finde ich spannend, ganz kurz. Ist ein ukrainischer Sportler Niemals nur ein ukrainischer Sportler, sondern doch. Immer...
Wann immer er will. Wann immer er will, kann er das sein. Dieser eine Sportler hat sich anders entschieden.
Okay. Wir können es auch andersrum machen. Wenn Sie gleichzeitig, dann sind Sie, also ist ja okay, verstehen Sie, weil, pass auf, subspici eternitatis, ja, also jetzt mal aus der Sicht des lieben Gottes, gibt es hier ja nicht richtig oder falsch, sondern es gibt eine Konvention, auf die man sich einigt. Und die Konvention kann genau zwei Varianten haben, die sozusagen in sich schlüssig sind. Nämlich, jeder kann alles machen, was er will, im Rahmen des strafrechtlich Zulässigen. Oder keiner darf irgendwas machen. Das sind die beiden konsistenten Varianten. Das IOC und die Weltgemeinschaft haben sich dazu entschlossen zu sagen, keiner darf irgendwas machen. Und dann gibt's immer irgendeine Ausnahme und immer passiert irgendwas. Aber im Prinzip ist das die Regel. Die wird ja nicht dadurch sozusagen lächerlich gemacht, dass es auch mal Brüche der Regel gibt. Oder man sagt, jeder kann alles machen. Wenn Sie können ja jetzt diese Haltung vertreten, jeder soll doch auf seinen Schlitten schreiben können, was er will.
Ich hätte,
jeder Chinese schreibt dann, Taiwan ist unser zum Beispiel. Jeder Israeli sagt, Palästinenser gibt es gar nicht. Das kann man natürlich machen, aber wollen Sie das?
Augstein, ich plädiere für ein allgemeines Verbot, damit da nicht massiv über die Stränge geschlagen wird und irgendwie ganz seltsame Dinge vorgetragen werden, ja. Und das dazugehörende Augenmaß bei so einem Verbot, was jeder walten lassen würde und übrigens das IOC in der Vergangenheit auch schon hat walten lassen bei solchen Demonstrationen oder wie Sie das nennen, Aktivismus. Also erinnern Sie sich an die australische Athletin, die erste Aborigine-Athletin in Anführungsstrichen war aus Australien mit Aborigine-Vorfahren. Als sie eine Medaille gewann, zeigte sie, wie ganz üblich, die australische Fahne und dann eben auch die Flagge der Aborigines, also des Volkes, wenn Sie so wollen, in Erinnerung daran, dass diesem Volk, ihrem Volk, wenn man so will, in der Vergangenheit ganz Übles angetan worden ist. Und das ist doch vollkommen okay.
Ja, wissen Sie was? Also, pass auf. Dieser Fall war im Jahr 2000. Das ist 26 Jahre her. Ja. Sie haben sich, ich finde es ganz lustig, Sie haben entweder mit ChatGPT oder mit Ihrer Frau oder mit Google oder so irgendeinen Fall rausgesucht, wo Sie jetzt mal was finden konnten. Das meinte ich aber vorhin. Es gibt natürlich immer solche Einzelfälle. Die Frau hat aber eine Flagge gezeigt. Sie hat eine Flagge gezeigt. Nein, es ist natürlich
und was ist jetzt der Unterschied?
Es ist natürlich was vollkommen anderes, als sozusagen die Abbilder von Toten zu zeigen, wo auch jeder weiß, dass sie tot sind. Ich sag nochmal, als nächstes werden sie dann getötete Kinder auf irgendwelchen Schlitten drauf haben und dann wird gesagt, aber es ist doch total wichtig, auf deren Schicksal aufmerksam zu machen. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, dann können wir das Thema vielleicht auch vergessen. Früher war es eben so, dass Sportler so ein paar Malatmützen hatten, ja, und heute hat dann eben dann der Sportler immer das Foto von irgendjemandem Getöteten, auf den er aufmerksam machen will. Das ist irgendwie auch eklig. Ich finde, es gehört da auch nicht hin. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde, dass dieser ukrainische Aktivistensportler, ehrlich gesagt, diese Toten da auch missbraucht. Sie gehören da einfach nicht hin. Die Ehrung der Toten muss stattfinden und soll stattfinden, aber da, wo sie hingehört, aber nicht beim Schlittenfahren.
Es ist seine Ehrung, seine Art, sie zu ehren. Und das Witzige ist ja doch, dass ihnen das irgendwie quer liegt, Ukraine erinnert an den Überfall durch Russland, das liegt ihnen offenkundig ein bisschen quer. Das wollen sie jetzt nicht sehen und schon gar nicht vor einem Millionenpublikum. Also Olympiade.
Das Moment, ist das, was er da jetzt redet. Das ist seine Anspielung. Das ist seine Anspielung, dass er natürlich sagt, wenn er mir das verbietet, zeigt das, ihr unterstützt uns nicht. Naja. Hallo, lieber Ukrainer, 30 Milliarden jedes Jahr aus Deutschland für euch.
Augstein, Moment mal, Sie rennen die ganze Zeit immer Türen ein, die längst offen sind. Worauf ich hinaus wollte, ist, das wollen sie nicht sehen. Eine Regenbogenbinde, die wollten wir aber alle sehen. Die wollten auch diese Feiglinge vom DFB damals, von der deutschen Nationalmannschaft in Katar sehen. Als was wohl? Politisches Signal, als politisches Statement auf dem Rasen, mitten beim Spiel. Das wollten die dann schon haben. Aber bei der Ukraine, nee, da halten wir mal
fand
lieber
ich auch
den Mann.
Falsch. Ich finde das genauso falsch. Also ich muss sagen, wenn ich quasi in einem muslimischen Land Olympische Spiele mache, würde ich nicht mit der Regenbogenflagge irgendwie so rumlaufen, um dann praktisch denen zu zeigen, dass sie nach meinen moralischen Vorstellungen irgendwie Hinterwäldler sind. Finde ich übrigens auch falsch.
Sehen Sie, und dann wollte ich Sie ja haben.
Wohin? In die rechte Ecke? Oder?
Nein. Ich sehe das mit der Regenbogenflagge ganz genauso. Aber das ist ja hier etwas anderes. Was über die Frage, ob der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit all den Toten moralisches oder unmoralisches, haben wir ja wohl keinen Dissens. Er ist unmoralisch.
Ja.
Und wenn dem so ist, kann man darauf auch aufmerksam machen.
Aber ich bin auch für die Rechte von Schwulen und LGBT-Dingsterbums und
aber
für
nicht,
alles.
Aber
und
nicht
so.
In den Emiraten.
Aber ich finde nicht, dass sozusagen die Olympischen Spiele in den Emiraten der richtige Ort sind, um darauf aufmerksam zu machen. Ja, das geht beides gleichzeitig, ganz genau. Und das meinte ich mit Bekenntniszwang und mit Übermoralisierung sozusagen jeder Phase unseres Körpers und jedes Augenblicks des Tages musst du Das ist einfach, das macht die Leute wahnsinnig.
Ich würde es folgendermaßen abbinden.
Verrückt.
Ich würde es folgendermaßen abbinden. Ja. Es heißt, Skeletonfahrer, die ja mit dem Kopf voran rodeln, so wie man das als Kind getan hat, und mit 130 und mehr km/h durch diese Eisrinne ballern, mit der Geschwindigkeit, Kopf voran, haben sie jetzt sich einer Wand genähert und sie inzwischen auch getroffen.
Blome, egal, lassen wir das Thema fallen. Nächstes Thema. Die Münchner Sicherheitskonferenz kommt jetzt, ja. Und wir haben ja kleine Vorbesprechungen und sie und ich. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne über die Münchner Sicherheitskonferenz reden. Dann habe ich gesagt, was soll das denn? Wieso? Das interessiert doch niemand und so.
Das stimmt
gar nicht. Gesagt, das stimmt nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich finde, nachdem nun gerade Davos war, ja, Davos, und nachdem wir uns gerade mit den Epstein-Elitenzirkeln beschäftigt haben, da spüre ich eine Verwandtschaft dieser Themen, ja, Davos, München, Epstein. Und dann habe ich zu Ihnen gesagt, die Münchner Sicherheitskonferenz, das ist so wie Epstein ohne Sex. Und da waren Sie dann bei dem Thema, sind Sie aufgesprungen, haben gesagt, okay, das machen wir reden darüber. Weil Epstein ohne Sex, das hat Sie überzeugt. Um es mal ernst zu sagen, was wir da erleben, ist die Privatisierung von Politik, deshalb Epstein. Das ist im Grunde genau das Gleiche. Da treffen sich reiche Leute von Firmen, von Rüstungsindustrie, Finanzdings und Politiker und besprechen im Hinterzimmer das, was alle angeht. Das ist die Privatisierung von Politik. Was wir brauchen, ist die Redemokratisierung von Politik. Deshalb Schluss mit der Münchner Sicherheitskonferenz, Schluss mit Davos. Besprecht die Themen da, wo sie hingehören. In der UNO, in der OSZE, in der EU. Öffentlich von Leuten, die dafür gewählt wurden. Punkt.
Auch schon, also einmal fürs Protokoll. Epstein ohne Sex finde ich degoutant. Als Witz, als Witzchen. Und ich finde es lustig, dass sie sagen, Mann, da müssten doch frei gewählte Menschen jetzt aber mal wirklich miteinander reden und das auch noch öffentlich. Da sind 65 Staats- und Regierungschefs. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht nur ein paar weniger, wenn ein, zwei absagen. Da sind noch mehr Außenminister, gewählte Abgeordnete. Da ist Gary Newsom aus Kalifornien, der Gouverneur, um quasi das andere Amerika zu repräsentieren. Das Trump-Amerika ist auch da, Rubio, der Außenminister. Und die reden miteinander in öffentlichen Veranstaltungen, auf Podien, aber auch in Hinterzimmern, einfach mal im kleinen Kreis. Das soll es in Deutschland in der Politik auch geben. Dass das eine korrupte Militärschaumesse mit kleinen Aktenköfferchen voller Geld, die unter den Tisch durchgeschoben werden sei, ist wirklich, das stimmt einfach nicht. Also das können Sie jetzt behaupten.
Habe ich gar nicht gesagt, das ist so lustig.
Doch, Sie haben es gesagt, es sei der militärisch-industrielle Komplex, der hinter den Kulissen da seine Deals macht.
Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine gemeinnützige GmbH, steuersparende Stiftung.
Gemeinnützig,
aha. Und da präsentiert sich die Rüstungsindustrie Krauss-Maffei-Wegmann, die Firma Hensoldt und im Beirat sitzen Firmen wie Airbus, Commerzbank, Deutsche Bank. Außerdem wird das Ganze noch gefördert von den Großkonzernen Siemens, Allianz, BMW. Sie sehen schon
und
den Unterschied.
Und der Bundesregierung. Und der Bayerischen Landesregierung.
Ganz genau.
Frei gewählt.
Deshalb sage ich ja,
oder sind die auch gekauft?
Deshalb sage ich ja, militärisch-industrieller Komplex, so hat man das früher genannt. Sie sehen schon den Unterschied zwischen einem Parlament oder einer EU oder einer OSZE und einer Veranstaltung, wo die Großindustrie zusammen mit den Politikern so halb öffentlich, halb privat mingelt. Sie finden, das ist alles das Gleiche, das spielt alles keine Rolle, oder wie? Ehrlich gesagt, das ist genau Ihre Definition von Eliten, die so vielen Leuten inzwischen auf der Welt auf die Nerven gehen. Und ehrlich gesagt, gibt das auch den Treibsatz für diesen nationalpopulistischen,
jetzt haben wir echt alles. Kann ich auch mal was sagen?
Die Elitenschelte der AfD richtet sich auch unter anderem gegen solche Veranstaltungen.
Naja, sagen wir mal so, die AfD-Führung hat alles unternommen, dass sie endlich auch mal eingeladen wird, was sie 2 Jahre lang nicht war. Davor war sie eingeladen und nun haben sie sich so ungefähr eingeklagt. Also so viel dazu, dass die AfD das total ablehnt. Ich würde sagen, ganz einfach, Augstein, wir können ja beides haben. Wir können die OSZE haben, da geht nur leider keiner richtig mehr so hin, weil die Russen halt gerade irgendwie, die übrigens Teil der OSZE waren, ein anderes Land, das auch Teil der OSZE ist, gerade platt bombardieren. Und vielleicht können wir die OSZE haben, die UNO haben, wenn sie noch funktioniert, wenn dann noch 65 Staats- und Regierungschefs hinkommen. Ich weiß es nicht genau. Und halt das auch. Was schadet es denn? Und jetzt die Unterstellung. Nur weil die Leute, die halt über Sicherheitspolitik was zu reden haben, weil sie Sicherheitspolitiker sind oder aber eben Rüstungsindustrie sind oder andere Industrien sind, Nur, dass die sich jetzt in einem Raum beziehungsweise einem Hotel und weitgehend öffentlich und dann auch nicht öffentlich treffen, das soll jetzt belegen...
Dann sollen sie es halt
Moment, jetzt rede ich mal aus. Das soll belegen, dass es eine Verschwörung der Elite gegen das Volk gibt?
Na, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht den
Epstein... Ich habe eine Frage gestellt. Die Existenz dieser Einrichtung, MSC, Münchner Sicherheitskonferenz.
Verstehe schon.
Alles früher klar. Übrigens, kleiner Exkurs, früher hieß es Wehrkundetagung.
Ja, genau. Ja gut, da wissen Sie ja dann, wo es herkommt.
Klar.
Diese Existenz dieser Konferenz zeigt nicht, dass es eine Verschwörung gibt, lieber Kollege Blume, denn eine Verschwörung wäre ja etwas, wovon Sie und ich gar nichts wissen. Wir wissen ja, dass es diese Konferenz gibt. Diese Konferenz zeigt aber, wie Machtverhältnisse funktionieren und wie Entscheidungen getroffen werden und wer mit wem über was redet. Und ich habe gesagt, Redemokratisierung von Politik, das brauchen wir. Und das hier ist Privatisierung von Politik. Das ist genau das Problem. Und deshalb auch nochmal der Rekurs auf den Fall Epstein, wo sie, deshalb auch Epstein ohne Sex, ja, das ist die Catchphrase, weil sie die gleichen Mechanismen haben, die, und das können Sie jetzt lächerlich finden oder nicht, ich halte es für ein echtes Problem, das Misstrauen in Politik, in Institutionen, in die Demokratie befördern bei ganz vielen Leuten. Dass die Leute das Gefühl haben, das sind so Leute, die treffen sich untereinander, die reden, die gehen alle auf die gleichen Partys, die gehören irgendwie alle zusammen, die geben sich auch alle gegenseitig Geld und letztlich am Schluss steht immer der Steuerzahler gerade für alles und so. Das sind die sogenannten Eliten und das hier ist eine Elitenveranstaltung und was ich glaube ist, Sie fragen mich manchmal, was kann man eigentlich tun, um der AfD das Wasser abzugraben oder den Rechtspopulisten weltweit das Wasser abgraben. Und ich würde sagen, stärkt die Demokratie, stärkt die demokratischen Institutionen und zieh dieser Privatisierung von öffentlichen Belangen den Teppich weg. Und wenn die sich treffen wollen, sollen die es machen, aber dann sollen sie es alles selber bezahlen. Dann soll auch Herr Sikorski das alles selbst bezahlen, wenn er dahin fährt. Oder dann soll Herr J.D. Vance das selber bezahlen und dann nicht mit 50 Autos irgendwie so ankommen auf Staatskosten.
Sie ziehen sich jetzt an den Begriff Privatisierung hoch, weil es organisiert ist durch ein nichtstaatliches Organ. Das können Sie jetzt sprachlich so machen. Es sagt halt nur gar nichts. Es könnte ja auch eine x-beliebige Konferenz organisiert von der deutschen Bundesregierung sein. Die sähe ganz genauso aus. Wäre sie dann besser oder schlechter?
Nein, sie sehen nicht so aus.
Weil der Charakter dieser Konferenz wird doch nicht dadurch geprägt, dass es ein gemeinnütziger Verein ist, der sie ausrichtet. Insofern geht doch ihr Argument ins Leere, das ist die Privatisierung von Politik, also der Entzug von Politik aus der Öffentlichkeit, wo sie hingehört, beziehungsweise das Wegnehmen von Politik bei denen, zu denen sie gehört, wo sie sein sollte, bei den Leuten. Das ist doch Quark, das ist doch genauso elitär oder eben nicht elitär wie ein Parlament. Auch das ist eine Elite, eine gewählte Elite. Und übrigens, da sind ganz überwiegend gewählte Leute unterwegs.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch drei Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ich gehe sozusagen unsere Unterhaltung im Kopf durch, ja, während wir reden. Und höre ihnen ja auch aufmerksam zu, weil das oft profitiere ich davon. Manchmal aber indirekt und nicht so, wie sie denken. Zum Beispiel jetzt in dieser Situation, weil man merkt, dass sie das Problem tatsächlich gar nicht verstehen, weil sie mit dem Begriff Eliten eigentlich gar nichts anfangen können, weil für sie ist es ganz klar, dass jemand von Krauss Maffei und von der Commerzbank natürlich unbedingt immer zureden muss mit jemandem, der gewählter Politiker ist. Und dass es völlig okay ist, wenn das alles von Siemens und der Allianz bezahlt und finanziert wird, weil das ist ihre, also Blomes, Vorstellung von Gesellschaft, von Demokratie, von Kapitalismus, wie er funktionieren soll. Und das ist total spannend, finde ich echt gut, deshalb bin ich froh, dass wir jetzt hier darüber reden, denn da unterscheiden wir uns dramatisch. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass das so ist. Denn hier reden die Reichen und die Mächtigen miteinander über die Köpfe von uns allen. Und ehrlich gesagt, was da wirklich besprochen wird oder wer da wirklich was mit wem abmacht oder wer am Schluss wirklich wem was schuldet oder wer wem was verspricht, das wissen wir natürlich nicht. Und das nennt man Privatisierung, weil diese Leute sozusagen der Öffentlichkeit, weil es eben eine private Veranstaltung ist, keine Rechenschaft schuldig sind. Das ist der große, große Unterschied. Das ist komisch. Nein, nein.
Augstein.
Sorry, Blume. Sie sind schon so und so alt, war mal in der Uni. Dass Sie nicht begreifen, dass das der zentrale Unterschied ist dafür, ob das eine staatlich organisierte Veranstaltung ist, die ist nämlich dann auch dem Staatsvolk gegenüber verantwortlich, oder ob es sich um eine Privatveranstaltung handelt, wo jeder sagen kann, übrigens, du bist als Journalist zugelassen und du nicht, die Pressekonferenz, da lassen wir den rein, da den und so. Im Prinzip ist das schon wie in Katar, was da passiert. Und deshalb eben auch Epstein ohne Sex, weil das ist im Grunde wie auf so einer Epstein-Insel. Und das ist sozusagen, es ist halt undemokratisch. Ja, das ist es im Kern.
In welchem Rabbit Hole stecken Sie? Das ist ja krass. Also, sind die Leute dem demokratischen Diskurs, der demokratischen Kontrolle entzogen? Nein, weil das sind alles gewählte Leute. Und wenn die irgendetwas da beschlossen, wie wir schaffen noch mehr Haubitzen an, dann gehen sie hinterher in ihr Parlament und haben eine Mehrheit oder eben nicht. Die wichtigsten Reden werden dort aus gutem Grund öffentlich gehalten. So vom Bundeskanzler, der versucht, für Deutschland ein Sicherheitskonzept dahinzustellen, gedanklich, politisch. Und dieses Forum nutzt, in dem dann diskutiert wird, beziehungsweise das eben groß genug ist, dass es auch nach draußen transportiert wird, an alle Wähler und alle Bürger, die sich dafür interessieren, um das Gespräch dieses Landes über seine Selbstverteidigung, auch die Selbstverteidigung des Kontinents, voranzubringen. Also wenn es nicht so eine Runde gäbe, mit 65 noch einmal Staats- und Regierungschefs, Außenministern, drum und dran, schnipp und schnapp, dann müsste man sie erfinden. Und mir ist es doch vollkommen egal, wie das jetzt organisiert wird, weil ich nicht an der Unterstellung teilnehme, dass die, die es bezahlen, von Commerzbank bis Siemens bis Krauss Maffei, damit ein maximal unlauteres Interesse verbinden.
Ja, aber ist doch gut. Ich finde, an dem Punkt können wir uns das Thema dann auch sozusagen auch beiseite legen und uns am anderen Thema zuwenden, weil dann auch die ganz kurz, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer.
Dann sage ich, es würde also einen Unterschied machen.
Einmal gemerkt haben, wo zwischen uns beiden die Unterschiede eben immer noch liegen nach all den Jahren. Das ist auch
und,
ganz gut.
Und wenn so eine Klimakonferenz ist und die NABU finanziert, ist das dann okay?
Ja, das ist ein super Beispiel, was Ihnen da jetzt eingefallen ist. Genau, der böse Naturschutzbund, der in Berlin den Einsatz von Streusalz verhindert, während Krauss Maffei nochmal genau was macht. Achso, die Demokratie verteidigen. Wollen wir zu einem neuen Thema übergehen, Blume?
Hm. Augstein, ja, neues Thema. Sie wollen ja den Tag hier noch überleben, also auch intellektuell. Insofern neues Thema, neues Glück, neue Chance für Sie, sich als kluger Beobachter der Zeit läuft zu zeigen. Der Innenminister, Bundesinnenminister, ist daran gegangen, das Gelder für sogenannte Integrationskurse zu kürzen. Das ist im Koalitionsausschuss festgelegt, was die Bundesregierung bzw. die SPD als eine der beiden tragenden Parteien nicht daran gehindert hat, ihm zu widersprechen. Das könne man nicht machen, das ist eine riesengroße Sauerei. Diese Leute wolle man doch alle integrieren, und warum man jetzt gerade am Integrationskurs spare, wenn man die doch integrieren will, wolle. Das ist entweder ein unfreiwilliges, wenn man so will, durch den eigenen Bias gesteuertes Missverständnis der SPD, oder aber eine böswillige Wegleitung vom eigentlichen Problem.
Was ist das eigentliche Problem?
Das eigentliche Problem für Deutschland ist, dass es dringend Fachkräftezuwanderung braucht. In welchem Maße ganz genau, kann man sich streiten, aber mehr, weit, weit mehr, als es kommt. Stattdessen aber weit, weit mehr, als es braucht, an Flüchtlingen und, sag ich jetzt mal, Wirtschafts- oder Armutszuwanderung bekommt. Und diese Menschen nahezu nie Asyl bekommen, sondern andere, niedrigere Schutzstatusse, wenn man das pluralisieren kann. Das Entscheidende ist, wie betrachten wir diese Gruppe? Ist das eine Gruppe, die ist nun mal da und wird immer bleiben und darum lohnt sich auch hier Integration? Oder sehen wir diese Gruppe als eine an, von der wir sagen, nein, du kriegst hier, man kriegt hier zeitweiligen Schutz und dann geht es irgendwann zurück in die Heimat und darum ist Integration hier nicht das vorderste Problem beziehungsweise aber, die vorderste Aufgabe.
Okay, also wir sind uns schon mal einig, es geht bei der Maßnahme nicht darum, Geld zu sparen, oder?
Man wird dabei auch Geld sparen, weil die Kosten dafür unter der Ampel massiv gestiegen sind.
Also wenn man da Geld spart, ich glaube, das löst unsere Haushaltsprobleme nicht. Da sind wir uns offensichtlich einig. Hier geht es um ein politisches Signal oder so, wie Sie immer zu sagen pflegen, neue Wahlen, neue Politik. Wir gehen jetzt anders um mit den Ausländern in Deutschland, offensichtlich nicht mehr so nett. Und machen das auch als Zeichen, dass sozusagen die alten Neuer eben auch nicht angelockt werden sollen. So, das ist die eine Lesart. Ja, interessant ist übrigens, wenn man mal guckt, wen betrifft das eigentlich? Also um wen geht es? Weil das, diese Kurse werden ja nicht abgeschafft. Ja, das wäre ja auch noch schöner. Sondern es wird nur der Zugang gesperrt für bestimmte Gruppen. Es geht um Asylbewerber, es geht um Geduldete, es geht um Menschen aus der Ukraine und interessanterweise auch um Bürger aus der Europäischen Union. Dass die jetzt Integrationskurse brauchen, wusste ich auch nicht, gebe ich zu. Ja, ist für mich
vielleicht
auch
noch
neu.
Einen winzigen Zusatz. Vielleicht Asylbewerber im Verfahren, wo man noch nicht weiß, welchen Status, welches Bleiberecht der Einzelne bekommen wird.
So, die sollen jetzt diese Kurse... Es war ja bisher eben so, dass wenn diese Leute freiwillig gesagt haben, ich möchte gerne so einen Integrationskurs machen, dann hat man halt geguckt, irgendwie so, ob der Halberleiter dafür in Frage kommt, ob irgendwo ein Kursplatz frei ist. Und dann hat man den im Prinzip aber bewilligt, diesen Kurs. Weil man gesagt hat, ist doch gut, der will sich hier integrieren. Der will Deutsch lernen, der will lernen, wie diese Gesellschaft funktioniert, was hier die Regeln sind und so. Ja, der will sich hier vielleicht sogar auch anpassen. Das ist doch gut, dann geben wir ihm doch diese Chance. Und Sie sagen jetzt... Ja, aber wenn wir gar nicht wissen, dass der hier bleibt.
Vielleicht kann ich sagen, was ich sage.
Nee, ich fasse es jetzt zusammen. Wenn wir nicht wissen, ob der hier bleibt, dann geben wir dem, die hier gar nicht diese Chance, sich zu integrieren, weil wir wissen gar nicht, ob wir wollen, dass der sich integriert.
Ja, man könnte es aber auch anders formulieren.
Asylbewerber.
Genau.
Das heißt, es sind Leute, die kriegen vielleicht schon Asyl.
Vielleicht. Und wenn sie Asyl bekommen würden, beziehungsweise einen echt dauerhaften Status, Verbleiberecht, dann würden sie auch sofort einen Integrationskurs bekommen. Moment, die Frage ist noch einmal. Sie sagen, der würde sich gerne integrieren. Dann setze ich den Satz fort, sage ich, ja, der würde sich vielleicht sogar gerne integrieren. Der hat sich nämlich unser Land ausgesucht zum hier Leben. Ja, aber das ist nicht die Realität eines Einwanderungslandes. Ein Einwanderungsland geht hin und sagt, wir suchen dich aus. Wir sagen, wir würden uns freuen, wenn du hier bist, wenn du herkommst. Und dann integrieren wir dich und wir kippen dich mit Integrationskursen zu, aber wir haben dich ausgesucht.
Zuhörerinnen und Zuhörer. Ein neues Beispiel dafür, dass der Kollege Blome in Wahrheit eben ein Ideologe ist. Ideologe im Sinne von, er sieht die Welt aus einer idealistischen Perspektive. Also nicht so, wie sie ist, sondern so, wie er sie gerne hätte. Er ist der Meinung, es ist nicht das Recht dieses Menschen so und so und so. Und deshalb sollen wir es ihm auch nicht geben und so. In der Realität sind diese Leute aber hier. In der Realität dauern diese Verfahren so und so lange. Und sie können sie auch so kurz gar nicht verkürzen. So, worauf ich hinaus will, ist, sie haben Leute, die sind dann einfach jahrelang in Deutschland, jahrelang, und hängen irgendwo rum, dürfen nicht arbeiten, jetzt dürfen sie nicht mal mehr Deutsch lernen und so. Was sollen die dann den ganzen Tag machen? Ach so, dann werden die vielleicht straffällig. Na klar, weil die bösen Ausländer immer alle straffällig werden. Das weiß man alles. Jeder Mensch, der offen sich dieses Thema anguckt und nur eine Sekunde darüber nachdenkt, weiß, dass wir heilfroh sein müssen über jeden von diesen Leuten, die hier sind, die schon hier sind, die freiwillig sagen, ich möchte Deutsch lernen und mich zu integrieren. Scheißegal, ob die dann am Schluss wieder gehen oder nicht, weil wenigstens in der Zwischenzeit machen sie keinen Blödsinn. Das ist Ihnen aber egal, lieber Kollege Blome, weil Ihnen ist wichtiger, dass irgendein abstraktes Prinzip eingehalten wird, irgendeine Regel, irgendein Signal. Das ist genau, Entschuldigung, rechtspopulistische Symbolpolitik, die Sie hier verlangen. Und das ist auch der Grund, warum Herr Dobrindt, denn aus dessen Haus kommt ja das, der CSU-Innenminister, Herr Dobrindt, das gemacht hat. Es handelt sich um rechtspopulistische Symbolpolitik, die der AfD das Wasser abgraben soll.
Darf ich auch noch mal was sagen?
Nein.
Okay, Entschuldigung.
Dass ich hier atme.
Das nervt. Nein, nee, Moment. Es nervt. Weil, nee, das geht mal wieder auf dem Rücken der Ärmsten der Armen. Es ist einfach eine Schweinerei. Das ist echt eklig. Es ist eklig.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Nein, es ist die, wie soll man sagen, Emanzipation einer deutschen Ausländer, Asyl oder wie sie es immer nennen, Zuwanderungspolitik, die sagt, wir unterscheiden zwischen 2 Gruppen, denen, die wir gerne im Land behalten möchten, Klammer auf, ist dann auch schon beinahe egal, wie sie gekommen sind, und jenen, von denen wir ausgehen, dass sie wieder zurückgehen, weil sie kein Bleiberecht nach unserem Recht und Gesetz, mehrheitlich beschlossen, total demokratisch, hier haben. Dazu zählen auch, und dann kommen wir vielleicht ein bisschen weg von ihrer Jammerei, dazu zählen natürlich auch die Ukrainer. Ja, wer hier arbeiten möchte, der kann das gerne tun. Der integriert sich dann durch Arbeit. Ja, wunderbar, wer hätte da was gegen? Aber, und kann dann vielleicht auch dauerhaft bleiben, weil er ja eben sich integriert hat durch Arbeit. Aber andere Leute, die gekommen sind und im Prinzip hier abwarten, bis der Krieg vorbei ist, was ja vollkommen okay ist, dafür kriegen sie ja diesen Schutzstatus, der ganz klar befristet ist. Gehen zurück. Brauchen die jetzt einen Integrationskurs? Ich weiß es nicht ganz genau. Welches Signal senden wir? Wollen wir diese Leute hier behalten?
Ja, ich meine, daran merken Sie es doch schon.
Moment.
Machen Sie denn mit dem Ukrainer, der das noch gar nicht weiß? Der aber sagt irgendwie, ich lerne jetzt hier erstmal Deutsch und lerne irgendwie so, wie diese Gesellschaft funktioniert, keine Ahnung und so. Und dann gucke ich mal, wie sich das in der Ukraine entwickelt und entscheide dann, ob ich zurückgehe oder nicht. Soll der bis dahin, darf der hier keinen Integrationskurs machen, der vom Staat bezahlt wird? Das muss man natürlich immer dazu sagen. Fairerweise nicht, weil selber bezahlen kann ja jeder alles, was er will. Hier geht es ja darum, hat der Staat ein Interesse daran? Das stört mich auch an Ihrer Argumentation. Wir haben ein Interesse, ein eigenes, aktives Interesse. Es geht hier nicht um Geschenke oder milde Gaben für irgendwelche doofen Ausländer. Es geht um unser Interesse, dass Leute, die hier sind, Deutsch können und wissen, wie die Gesellschaft funktioniert. Denn sie sind ja da. Und davor verschließen sie die Augen.
Aber die Frage ist, wie lange sind sie da? Und welchen Anspruch hat dieses Land zu sagen, das war jetzt, du hast gar keinen Anspruch hier zu sein und dann bringen wir dich zurück. Beziehungsweise du hast einen sehr befristeten Anspruch und dann gehst du zurück.
Aber sie sind doch hier.
Ja,
aber sie wissen doch gar nicht, wie lange der Ukrainer hier ist. Sie wissen nicht, wie lange der Krieg dauert.
Also ich muss jetzt auf Prophylaxe einen Integrationskurs machen? Weil ich nicht weiß, wie die Welt sich weiterdreht? Moment, aber...
Ja, weil der Typ schon hier ist.
Aber das ist das Gegenteil
von... Der Unterschied zwischen unseren Positionen. In der Realität, in der Gegenwart, ist dieser Mensch ja bereits da. Das heißt, er geht über eine deutsche Straße in einer deutschen Stadt und ist von ganz vielen Deutschen umgeben. Aber er spricht kein Deutsch. Heute, jetzt, meine Frage, haben Sie ein Interesse daran, das zu ändern? Ja oder nein? Ich würde sagen, ja. Ich habe ein großes Interesse daran, das zu ändern, dass der Typ, der da lang geht, weiß, wie das hier läuft und meine Sprache spricht. Es ist mir scheißegal, was morgen passiert und übermorgen, weil er ist ja jetzt hier. Und das interessiert sie offensichtlich gar nicht. Können Sie dazu mal was sagen?
Naja, die Frage ist halt, wie lange jetzt ist. Wenn es die nächsten 10 Jahre ist, dann würde ich auch sagen, okay, dann lohnt sich das. Wenn es jetzt nächste Woche endet, dann würde ich sagen, lohnt sich nimmer.
Aber Sie wissen
es
halt
Entscheidung
nicht.
Ist, ja, aber ich kann mir ja was wünschen. Ich kann ja sagen, ich hätte gerne, dass Syrer, die vor einem Bürgerkrieg in ihrem Land geflohen sind, in eben jenes Land zurückkehren, wenn der Bürgerkrieg zu Ende ist. Der ist nunmehr seit über einem Jahr zu Ende. Ja, da frage ich mich, ich kann aber auch, zugleich kann ich sagen, bei Menschen, von denen ich noch nicht einmal weiß, welchen Status und ob sie überhaupt einen kriegen, warte ich noch mal eine Sekunde mit dem Signal, hey, scheißegal, wie dein Verfahren ausgeht, du bist mal hier und da du deine beiden Füße auf den Boden dieses Landes gestellt hast, bist du jetzt Teil von uns.
Nee, es ist so Ideologie. Einfach ist es eben nicht. Sie machen Ideologie. Sie wollen im Grunde, und wohin das führt, es endet bei Eiseinsätzen, wo Leute aus dem Auto gezerrt werden und nach Alligator Alcatraz gebracht werden.
Das ist das Ende.
Es endet bei Remigrationsfantasien der AfD.
Nein.
Sie erzeugen, ganz kurz, lass mich mal ausreden. Lassen Sie mich Sie zu Ende beschimpfen. Es endet damit, dass Sie bei den Leuten, bei Ihren Zuhörern und Zuhörerinnen, den Eindruck erwecken, man könnte die ganzen Ausländer, die unklaren Aufenthaltsstatus haben, deren Asylverfahren nicht sehr aussichtsreich ist und so, irgendwie schnell loswerden, sodass man ihnen gar nicht erst Deutsch beibringen muss, weil es sich gar nicht lohnt, ihnen Deutsch beizubringen. Und das stimmt erfahrungsgemäß einfach nicht, weil es in der Realität nicht funktioniert. Das ist aber irgendwie für sie egal.
Sie müssen formulieren, es hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, weil man es ehrlich gesagt auch nicht so richtig probiert hat. Ah. Und wenn ich jetzt mal einmal, ich schimpfe nicht zurück, ich mache das nicht. Ich bin raus aus dem Schimpfen. Ich habe das hinter mir gelassen. Ich möchte aber trotzdem sagen, in dem Augenblick also, in dem jemand seine beiden Füße auf deutschem Boden stellt, hat er Recht auf einen Integrationskurs. Das ist Ihre Haltung. Und das ist genau der Kollaps, beziehungsweise der Kontrollverlust, der die AfD groß gemacht hat.
Sie merken in Wahrheit, ich habe ein Interesse.
Sie haben lange geschimpft, jetzt möchte ich wenigstens mal kurz reden. Diese Form von Kontrollaufgabe, sage ich mal. Ja, jetzt ist er da, was soll man machen? Dann bleibt er eben. Das ist, finde ich, ein zentraler Treibsatz für die AfD gewesen, die sagte, ey, wir haben Grenzen. Es muss doch möglich sein, das zumindest ein bisschen zu steuern. Die AfD will ganz andere Sachen. Die möchten gerne Eistruppen haben und die möchten gerne irgendwo im Sumpfland von Mecklenburg-Vorpommern so einen Knast aufbauen. Geschenkt. Aber das bin nicht ich. Verstehen Sie das?
Pass auf.
Das bin nicht ich. Ich möchte gerne eine Kontrolle haben und ich möchte gerne den Blankoscheck widerrufen haben, der derzeit lautet, du schaffst es durch die Schlepper, über die Zäune, bis nach Deutschland. Und wenn du die Hand auf den Boden legst, bist du safe.
Ja, und jetzt sage ich den Unterschied zwischen Ihrer und meiner Position. Sie stört der Anschein, dass dieser Mensch ein Recht darauf hat, einen solchen Kurs zu haben. Sie wollen nicht, dass der ein Recht darauf hat. Das ist mir ganz egal. Ich glaube, dass wir ein Interesse daran haben, dass er den Kurs bekommt. Und das ist der gleiche Gegenstand und zwei vollkommen verschiedene Perspektiven. Ihnen geht es um das Recht. Ja, was ist richtig, was ist sozusagen der Anspruch, was ist die Kontrolle? Und mir geht es darum, wie ist es in der Wirklichkeit in Deutschland, in den Straßen, ja, im Stadtbild? Was passiert hier eigentlich mit den Menschen, die hier leben? Und das sind zwar offensichtlich schwer übereinzubringende Realitätssichtweisen. Und da würde ich sagen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen zu Hause sich selber dazu ihre Meinung bilden sollen. Denn letztlich ist das ja hier auch ein bisschen die Aufgabe unseres kleinen Formats. Oder, Blume?
Ich lasse mich nicht mehr beschimpfen. Ich lasse mich einfach nicht.
Ich habe Sie doch gar nicht beschimpft.
Das kann ich bloß machen, damit ich hier nicht immer zu beschimpft
werde. Oh Mann, ich habe Sie nicht beschimpft. Ich gebe Ihnen noch ein Teechen und Sie kriegen doch hier den Rest von meinem...
Wo ist eigentlich mein Himbeertörtchen?
Von meinem Pain-au-Chocolat. Das essen wir jetzt zusammen. Unser Friedenshimbeertörtchen, das ist hier. Unser Butterlindner Friedenshimbeertörtchen. Bis nächste Woche. Danke und tschüss.
Tschüss. Sie Himbeertörtchen.